Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast. Wir sind inzwischen angekommen bei Folge Nummer 94. Ich weiß nicht, ob wir die 100 noch voll kriegen dieses Jahr, aber 94, da ist ja, würde ich sagen, für jede von uns ein bisschen was dabei zahlenmäßig, oder? Also für dich die 9, für mich die 4? Oder wie verarbeitet dein Kopf diese Zahl?
Ja, und also wenn man jetzt sagt, die 9 ist für mich und die 4 ist für dich, wenn man die 4 von der 9 abzieht, landet man bei der 5, die ja dann auch wiederum was für mich ist. Und 4 und 5.
Für Mara.
Und ich habe tatsächlich. Nein. Ich habe heute Morgen gerade mal wieder mich mit jemandem drüber unterhalten, wie krass es eigentlich ist, dass die Schalke 05-Geschichte bis heute immer hochgeholt wird, wenn eine Frau sich einen Fehltritt im Fußball erlaubt on air und das Ganze ist 1973 passiert. Einer damals extrem aufgeregten, erstmals, also ich glaube, es war ihre zweite Sendung, aber halt erste Frau überhaupt, die in so einer Rolle im Fernsehen über Fußball reden durfte. Und ja, über 50 Jahre später ist immer noch der Reflex da, wenn eine Frau nicht 120%ig agiert im Fußball, zu sagen, das ist ihr Schalke 05-Moment. Und das ist sehr traurig. Ja. Aber hey, wir wollten ja nicht direkt wieder schlechte Laune verbreiten hier.
Kam Thomas übrigens, um sie dann auch mal zu nennen an
genau.
der Stelle, bis heute sehr,
bitte.
Sehr, sehr, sehr stabil auch bei LinkedIn unterwegs.
Auf jeden Fall.
Ihre KollegInnen zu unterstützen, was ich sehr, sehr cool finde.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich habe die Problematik, dass ich ja ein sehr schlechtes Gedächtnis habe für Namensendungen und dass ich jetzt die ganze Scheinzeit schon wieder überlegt habe. Es wäre ein bisschen in sich natürlich ulkig, wenn ich jetzt Carmen Thoma sagen würde und sie heißt Carmen Thomas, aber genauso wäre es in sich ulkig, wenn ich Carmen Thomas sagen würde und sie heißt eigentlich Carmen Thoma. Also habe ich einfach die Klappe gehalten in Sachen Namen. Vielen lieben Dank, Annika, daran sieht man mal wieder, wie gut wir zusammenarbeiten. Genau, wir haben heute eine pickepackevolle Sendung. Und wollen in den Themen unter anderem drüber sprechen, wie die Übertragungen sich denn so entwickeln aktuell jetzt mit neuem Anbieter. Und außerdem wollen wir schon mal ein bisschen vorausschauen auf den DFB-Bundestag im November und wieder so die Nominierungen für die verschiedenen Ämter laufen und wie das überhaupt funktioniert. Aber erstmal, with no further ado, erzähl uns doch mal was von deiner Fußballwoche, liebe Annika.
Ja, also es war doch relativ viel los bei der SGS Essen.
Ach,
Robert
was?
Augustin und Thomas Gerstner wurden beide freigestellt, wie es dann so heißt. Und Co-Trainerin Jessica Wiesmann hat erstmal interimsweise übernommen. Also es gab ja diese heftige 0-8 Niederlage gegen Wolfsburg. Das ist die höchste Niederlage der SGS Essen in der kompletten Erstligageschichte des Vereins. Und es ist auch das erste Mal, dass überhaupt während einer laufenden Saison der Trainer oder in dem Fall die beiden Verantwortlichen entlassen wurden. Also 2010 war das bei Ralf Agolli der Fall. Allerdings war da die Saison schon zu Ende gespielt. Und Wiesmann hat nicht die nötige Lizenz, um jetzt dauerhaft diese Position zu übernehmen. Deswegen ist Florian Zeutschler da gerade dabei, sich umzuschauen, wer Nachfolgerin oder Nachfolger wird. Und ich fand so ein bisschen komisch, wie das irgendwie teilweise in der Presse, so in der lokalen Presse besprochen wurde. Also es gab natürlich viele Turbine Potsdam-Vergleiche, so, ne, fällt jetzt der Verein auch noch raus? Und dann wurden halt irgendwie so diese beiden Vereine so nebeneinander gestellt und das ist halt so, ja, so ein bisschen so ein oberflächlicher Blick, weil finde ich irgendwie beide Vereine einfach auch nochmal so krass unterschiedliche.
Total. Ein oberflächlicher Blick auf den Fußball der Frauen, Leute, die sich nicht tiefer mit Themen beschäftigen, bevor sie drüber sprechen, das kann ich mir nicht vorstellen, Annika.
Ja, also unterschiedliche Voraussetzungen haben, das ist dann halt so das Narrativ, was da so drüber gestülpt wurde. Also klar ist es so, dass da die Angst vor dem Abstieg natürlich jetzt sehr, sehr groß ist. Aber ich fand halt, also es klang so zwischen den Zeilen am Anfang zumindest irgendwie häufig durch, dass es jetzt ja so eine verzweifelte Aktion wäre, diese beiden Männer entlassen zu haben. Und so nach meinem persönlichen Empfinden und dem, was ich auch eigentlich von allen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen oder geschrieben habe, wiedergespiegelt bekommen habe, ist es das halt nicht, sondern einfach sehr konsequent und folgerichtig nach diesem Saisonstart. Und jetzt mal gar nicht mal nur wegen den Ergebnissen, sondern halt der Art und Weise. Und ganz oft werden dann da auch die Aussagen von den beiden genannt und wie gegensätzlich die alleine schon kommunizieren, wenn man jetzt die beiden betrachtet. Und wenn man dann aber noch als dritten Nebenvergleich halt die Spiele und was da taktisch angeboten wurde, vergleicht mit dem, was halt eigentlich mal gewollt war, dann wird es halt noch ein bisschen krasser so. Und ja, ich fand jetzt dann auch ein bisschen schwierig, sie haben in der Funke, also NRZ, WAZ, haben sie den Augustin jetzt irgendwie danach dann auch nochmal befragt, bevor dieses Leipzig-Spiel war, als es eigentlich darum ging, Jessica Wissmann vorzustellen. Und ja, ich fand dann manche Aussagen von ihm so ein bisschen schwierig, weil er im Grunde genommen das nicht hinbekommen hat, einfach mal auszusprechen, dass es halt schlecht gelaufen ist, sondern das dann so ganz verklausuliert. Manchmal sieht man Erfolg halt nicht so offensichtlich und düdüdü, was dann wahrscheinlich irgendwie eine Anspielung darauf sein sollte, dass es dann manchmal irgendwelche Datenwerte gibt oder so, die trotzdem gut sind, obwohl das Ergebnis nicht gut war. Aber das ist halt nicht das, worum es dann letztendlich geht im Fußball. Und dann gab es halt so einen Satz, der sehr so danach klang von, ja, irgendwann wird sich der Erfolg dann schon einstellen und so, der aber auf so eine Art formuliert war, wo ich dachte, okay, da haben wir jetzt schon mal das Handtuch auf die Liege draufgelegt für den Erfall, dass sich irgendwann Erfolg einstellt, um klarzumachen, hey, ich hatte aber auch was damit zu tun. Also ich fand es schwierig, schwierig, kann ich da nur immer wieder dieses Wort wiederholen, auch wenn es vielleicht ein bisschen abgenutzt ist, aber das war halt so das, was mir so gedanklich hängen blieb. Ja, und dann gab es jetzt dieses Auswärtsspiel in Leipzig, das wurde mit 1-2 verloren. Es gab wieder zwei frühe Gegentore. Es gab sehr viele Wechsel in der Startelf und auch so von der ganzen Herangehensweise her. Also erstmal mit einer Fünferkette, Kim Sindermann nicht mehr im Tor, sondern Luisa Palmen.
Das ist immer das, was dann sogar Leuten auffällt, die nicht jedes Spiel sehen.
Oh, Kuckuck, mal im Tor. Ja, also zumal, wenn die Trainerin das dann auch noch so klar sagt, dankenswerterweise für uns FußballreporterInnen, so, ne, sie hat mit einem 5-4-1 angefangen, dann ist es natürlich auch dankbar. Spaß beiseite. Also da schon einige Veränderungen und ja, so dieses erste Gegentor war halt so ein typisches, unglückliches Ding, wo ich so dachte, okay, ich glaube, wenn die beteiligten Personen jetzt schon 3 bis 5 Spiele miteinander in der Konstellation gemacht hätten, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Also unglücklich. Was mir dann Mut gemacht hat, war so der Auftritt in der zweiten Halbzeit vor allem. Also da ging es dann schon sehr nach vorne. Es gab dann noch den Anschlusstreffer und ja, man hat irgendwie so das Gefühl gehabt, okay, sie wehren sich jetzt irgendwie dann zumindest auch mal wirklich. Und da kommen auch gefährliche Aktionen bei rum. Und Leipzig hat gerade eigentlich nicht besonders viele Mittel, um sich da jetzt auch noch so gegen zu wehren. Die sind ja auch nicht gut in die Saison gestartet und so. Also das war dann am ehesten jetzt mal sowas, wo ich sagen würde, okay, da kann man wirklich mal drauf aufbauen, wenn man es jetzt halt schafft, diese defensivere, realistischere Herangehensweise dann sich auch über die kommende Länderspielpause, die im Oktober ja noch ist, so ein bisschen mehr zu erarbeiten dann auch. Also mal sehen. Hängt jetzt natürlich auch viel daran, wer dann neu dazukommt auf der TrainerInnenbank. Aber das war jetzt zumindest mal sowas, wo ich dachte, okay, vielleicht ist diese Saison halt doch noch nicht verloren. Das war so das Gefühl, das ich in den Wochen davor eigentlich konstant vom ersten Spieltag an hatte. Das kann Mara bezeugen, falls man mir jetzt nicht glaubt, weil ich hier im Podcast nicht so deutlich war. Aber ich meine, man achtet ja auch
schon
so
auch halbwegs deutlich,
was man öffentlich so sagt. Ja.
Ich habe hier so gesessen und habe gedacht, boah, krass, die Erde hat total sich bewegt. Und dann wusste ich nicht, woran das liegen könnte. Und dann habe ich Meldung gesehen über die Trennung von den beiden. Dachte, ah, okay, das ist das Felsmassiv, das bei Essen der Annika vom Herzen gefallen ist.
Ja, es ist natürlich auch, also ich meine, Entlassungen so generell. Ich bin eigentlich so eine Person, ich denke immer, dass man Menschen Zeit geben sollte, in ihren neuen Job reinzukommen und speziell auch jungen Trainern und TrainerInnen. Aber jetzt in dem Fall, es hat halt einfach wirklich hinten und vorne nicht gepasst.
Ja, das ist so. Und dann ist manchmal der größere Mut, eben tatsächlich frühzeitig zu sagen, jetzt haben wir noch eine Chance, das Ruder rumzureißen und probieren es.
Ja. Ja, bei dir war es aber auch turbulent. Du hast gestern schon ein bisschen deinem Frust Luft gemacht mir gegenüber. Magst du noch mal drüber sprechen?
Eigentlich nicht, aber es ist lustig, dass wir gerade über das Thema 9-4-5 gesprochen haben, weil 9 Tore, nämlich 4 auf der einen und 5 auf der anderen Seite, sind am gestrigen, je nachdem wann ihr uns hört, Sonntag, auch beim Spiel der Mainzerinnen gefallen. Ich muss ja sagen, in der Medienrunde am Freitag vor dem Spiel war so ein Thema, dass sie jetzt zweimal recht unnötig eigentlich am Ende des Spiels den Ausgleich kassiert haben. Also einmal bei Viktoria Berlin und dann auch gegen Turbine Potsdam im Heimspiel. Wenn man das zusammennimmt mit der Tatsache, dass sie eigentlich nicht hätten verlieren müssen gegen Union Berlin, also da waren sie jetzt nicht deutlich unterlegen, ist es schon, das ist ein sehr schwieriges Wort, aber ich benutze es tatsächlich auch so ein bisschen eine Mentalitätsfrage. Wenn du merkst, du kannst eigentlich gut mithalten, also gerade jetzt bei Turbine oder bei Union Berlin, und wirst dann aber gegen Ende nervös. Und ich fand es dann eigentlich total schlüssig, dass der Trainer gesagt hat, sie haben das als Staff komplett auf ihre Kappe genommen mit den verlorenen Punkten. Sie hätten von außen das Team besser unterstützen müssen, früher wechseln, klüger wechseln, eine Strategie haben für diese letzten 15, 18, vielleicht auch mal 20 Minuten, um die Punkte dann zu sichern. Und das ist dann so gar nicht passiert. Und gleichzeitig ist es ja aber so, dass er immer wieder sagt, sie wollen mit dem Ball eben auch Lösungen finden. Und jetzt haben sie ja gegen den VfB Stuttgart gespielt, also Mitaufsteigerin, gegen die sie in den letzten beiden Jahren im Pokal jeweils gewonnen haben. Und die Stuttgarterinnen haben schon richtig gut losgelegt, fand ich, und waren die ersten 15 Minuten auch eigentlich das spielbestimmende Team. Da haben es die 05erinnen aber gut gemacht mit dem Dagegenhalten. Und dann haben die Mainzerinnen wirklich aus 3 guten Aktionen 2 Tore geschossen. Und mit dieser 2-0-Führung war das plötzlich ein komplett anderes Spiel, weil man hatte richtig das Gefühl, so wie in der vergangenen Regionalligasaison, die sind so in ihre Haltung, in ihre Körperhaltung, in ihre Ausstrahlung zurückgefallen, die sie hatten in diesen Spielen, in denen sie wussten, es läuft einfach. Und es war richtig cool anzugucken. Und dann haben sie tatsächlich in der ersten Halbzeit noch 2 Tore geschossen. Dann dachte man schon, okay, 4-0 zur Halbzeitpause, nicht schlecht. Dann haben sie aber kurz vor der Pause ein Eigentor fabriziert, was eigentlich, ja, also blöd halt, Hereingabe verlängert und zack, Eigentor. Und so ein bisschen, obwohl sie ja immer noch 3 Tore vorne waren, hatte man da schon den Eindruck, das ist so ein kleiner Knacks.
Und dann, komisch manchmal, ne?
Mhm, so. Genau. Und dann sind sie in die zweite Halbzeit gestartet, haben direkt total doof einen Elfmeter verursacht. Ja, und dann ging es so dahin. Und dann hat man gesehen, dass sie einfach komplett Nerven gezeigt haben. Am Ende haben die Stuttgarterinnen dann das 3-4 und das 4-4 sogar geschossen. Dann musste Maja Pagler noch gelb-rot runter. Und dann war es vorbei. Und dann haben eigentlich alle die ganze Zeit die Luft angehalten im Stadion und gedacht, boah, wenigstens den Punkt halten. Und das hat dann aber auch nicht funktioniert, sondern dann war es halt einfach so, dass den Stuttgarterinnen alles gelungen ist. Dann gab es halt einfach so einen Schuss aus der Halbdistanz und zack, 5-4, fertig ist die Laube. Und dann sind die Spielerinnen von Mainz 05 halt echt komplett zusammengebrochen auf dem Spielfeld. Den meisten Leuten im Stadion hat es einfach furchtbar leid getan. Es gab so eine Handvoll Leute, zum Glück nicht viele, die mit so einer, die Männer spielen halt nicht, mal gucken, was die Frauen können, Haltung dahin gekommen sind, aber nicht mit einer, oh, mal gucken, was bei den Frauen passiert. Die waren nämlich auch da, saßen hinter uns zum Beispiel echt drei so ältere Herren, die waren so goldig, sind so mitgegangen die ganze Zeit. Also sowohl als halt die Tore auf 05-Seite geregnet haben, waren sie die ganze Zeit so, ey, hier kommen wir jetzt öfter her, was hier los ist, ey, das ist ja so schön, ey, die Matcher und so, wo ich so dachte, okay, alles klar. Und dann aber auch, als das gegen die 05erin gelaufen ist, wirklich also positiver Support. Und es gab aber halt auch die, die so mit der Haltung, ja, okay, jetzt zeig mir mal, dass es sich lohnt, hier häufiger herzukommen. Und die sind dann nach dem 4-4 aus dem Stadion marschiert, wo ich so dachte, und bitte kommt nicht wieder.
Man ja. kennt's und liebt's nicht.
Boah, furchtbar. Aber insgesamt muss ich sagen, war es schon eine gute Stimmung. Und die Spielerinnen sind dann auch nach dem Spiel noch also gut unterstützt worden von den Rängen. Aber es war natürlich mega bitter. Ich kann mich echt noch so erinnern, als ich noch jünger war beim Fußball, war das richtig schlimm teilweise, wenn man auch noch so unreguliert ist. Wenn die Leute um mich rum dann gewütet haben im Fußball gegen die Spieler, ich bin teilweise so rasend geworden, weil ich die einfach nur in den Arm nehmen und trösten wollte allen und so sagen, pat, 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 wieder gut. Davon habe ich mich zum Glück mittlerweile erholt. Aber also das war richtig schlimm. Die haben einem, also haben einfach allen wahnsinnig leid getan. Und ja, es ist halt eine sogenannte Lehrstunde. Ich meine, die Stuttgarterinnen haben es jetzt endlich mal geschafft, aus ihrer Sicht die 05erinnen zu schlagen. Bei denen geht es jetzt, glaube ich, also sämtliche Knoten sind da ja sowieso schon geplatzt. Die waren ja vor dem Spiel schon Zweite. Und ja, die Mainzerinnen müssen sich jetzt berappeln. Also das war schon bitter. Jetzt ist das nächste Spiel auswärts bei Bayern 2. Mal gucken. Ein Thema nebenher, da werde ich demnächst mal was auf der Bolzi zu machen. Habe ich gerade jetzt überall die offiziellen Anfragen laufen, war auch noch so das Thema Preisgestaltung. Weil bei Mainz 05 nicht von Anfang an in der Saison die Preise gegolten haben, die jetzt gelten. Genau, da sind wir mal gespannt auf die Rückläufe der Vereine, was da so in Sachen Eintritt, Dauerkarte, aber tatsächlich auch Catering abgerufen wird. Da wird es auf jeden Fall demnächst eine kleine Übersicht auf der Wolzi geben.
Ja, cool. Ich bin sehr gespannt.
Ich auch. Ja, und dann würde ich sagen, hüpfen wir mal in unsere Themen. Und obwohl wir nicht Daisy, Duck und Minnie Mouse sind, sprechen wir jetzt über Disney. Hier, was ist dein liebster Disney-Film?
Oh, der alte Robin Hood-Zeichentrickfilm.
Ja. Klassiker.
Gute Lilly.
Ich müsste mich schwer. Hallo, du musst jetzt auch wissen wollen, was mein Lieblings-Disney-Film ist. Annika, wo sind deine scheiß Manieren?
Geholt.
Oh, mir würde es, glaube ich, tatsächlich schwerfallen, mich zwischen Bambi und Dschungelbuch zu entscheiden. Am Ende wahrscheinlich Dschungelbuch. Dschungelbuch gefolgt von Bambi und auf Platz 3 Aristocats und Kapp und Kappa. Na gut. Ja, bitte. Zurück zum Fußball.
Ja, Werbeblock over. Nee.
Nicht, dass wir aktuell Werbung für Disney machen wollten.
Genau. Ja, also wir haben ja schon drüber gesprochen. Sie haben jetzt eben die Rechte für die Champions League der Frauen. Ich habe doch relativ viel mehr angeschaut jetzt unter der Woche. Also die Spiele der deutschen Vereine, aber dann durchaus auch so ein bisschen bei den anderen mal hin und her geschaltet. Und ich dachte, wir sprechen mal so, weil es jetzt der erste Spieltag war, drüber, wie so der Unterschied ist zu dem, was man vorher bei The Zone zu sehen bekommen hat. Vom Ablauf her. Es ist schon so, dass ja es erstmal weniger ist. Also es gibt einfach nicht so besonders viel Vorlauf. Bei den deutschsprachigen Streams ist es ganz besonders so. Bei den englischsprachigen ist es so, dass man zumindest dann noch ein bisschen was vorher bekommt. Da sage ich nachher noch was dazu. Und ja, es gibt dann aber in der Halbzeit eben auch ja, nur relativ wenig Analyse. Und was ich auch also auffällig fand, ist, weil es jetzt ja kein klassischer Sport-Streaming-Anbieter ist, sondern man kann halt natürlich im Browser das auf der Website gucken oder halt im Fernseher, je nachdem, was man da benutzt, halt in so einer App, dass es halt ganz viele von diesen Funktionen, die man eigentlich gewohnt ist, da natürlich nicht gibt, ne? Also dieses so, ich will schnell zurückspringen zu einem Highlight und sehe dann vielleicht auf der Timeline schon, oh, da ja. ist irgendwie ein Tor gefallen oder da wurde irgendwie ein Platzverweis gegeben oder so. Das gibt's halt natürlich nicht. Keine Aufstellung. Man kann auch nicht mal eben nachgucken, wer eigentlich kommentiert. So unkompliziert ist es auch nicht so möglich, was ich sehr schade fand, weil wenn ich Leute gut finde, die kommentieren und ich weiß nicht, wer das ist, dann möchte ich immer gerne wissen, wer das ist. Und fand beim Bayern-Spiel den deutschen Kommentator, der das gemacht hat, überwiegend gut und hätte jetzt gerne gewusst, wer das ist, aber keine Ahnung. Das trägt sich dann bei anderen Sachen auch so ein bisschen so fort, dass halt so die Sachen sind, die fehlen. Gleichzeitig fand ich dann aber die Bildqualität richtig, richtig gut im Vergleich zu dem, was man vorher bekommen hat. Und habe dann so ein bisschen versucht rauszufinden, was so der Grund dafür ist. Und offenbar gibt es halt bessere Kameras als vorher und tatsächlich auch mehr. Also beim Guardian, da haben wir auch was für euch in den Shownotes, stand, dass es bei DAZN halt mindestens 3 Spiele waren, bei manchen dann natürlich auch mehr. Und Kameras. Jetzt, genau, Kameras pro das Spiel.
Spiele gesagt.
Oh, sorry.
Nur, dass die Leute nicht verwirrt sind. Also es gab mindestens 3 Kameras pro Spiel, nicht mindestens 3 Spiele.
Genau, bei DAZN. Und es gab dann natürlich auch Spiele, in denen mehr eingesetzt wurden, aber das war eben so der Mindeststandard. Und jetzt bei Disney ist der Mindeststandard 6 Kameras pro Spiel nach oben hin offen so. Und den Unterschied, den sieht man halt. Mhm. Also während des Spiels selber fällt es vielleicht gar nicht unbedingt sofort auf, weil man relativ viel natürlich in dieser Totalen ist und das Spiel verfolgt. Aber gerade in der Halbzeit, wo man dann ja viel unkommentiert einfach Highlights gezeigt bekommt, da fällt es dann auf, weil da gibt es dann nämlich mehr Perspektiven als vorher, auch teilweise richtig coole Nahaufnahmen oder so Slow-Mos, was halt schon schön ist. Noch cooler wäre natürlich, wenn man jetzt auch anständig was mit diesen Aufnahmen machen würde und da irgendwie noch mal jemanden drüber kommentieren lassen würde oder whatever so. Also das vielleicht auch einfach benutzen würde noch auf eine ganz andere Art und Weise. Und so ist es ein bisschen verschenkt. Ja, und was anderes, das liegt dann, glaube ich, eher bei der UEFA als jetzt beim Übertragungspartner. Es gibt keine Texteinblendung zu VAR-Checks. Also es gab ja direkt am ersten Spieltag mehrere und teilweise wusste man halt einfach nicht, was gerade überhaupt geprüft wird. Also man hat gesehen, dass irgendwas geprüft wird, aber man wusste nicht, warum. Und das war in mindestens einer Situation für mich auch nicht sofort so klar, weil es kein klares Bild dazu gab und die Schiedsrichterin auch nicht gezeigt wurde bei der Gestik und dann war es halt so, ja gut, okay, was machen wir jetzt hier gerade? Ist es ein Handspiel? Geht es um Abseits? Who knows? Es ist wohl so, dass am letzten Gruppenspieltag im Dezember, wenn ja alle Partien parallel laufen, es dann so ein Studio-Setting geben soll, aus dem dann ja auch so rumgereicht wird und vielleicht auch so ein bisschen konferenzartig das gemacht wird, um das Ganze so zu verbinden. Und das ist halt sowas, wo ich so denke, so warum macht man das halt nicht von Anfang an direkt, weil man ja immer diese Spiele hat, also klar, es geht darum, Kosten zu sparen, ne, rhetorische Frage, ist schon klar, weil Mara mich direkt wieder so kritisch angeguckt hat, so als wie ist das jetzt eine ernst gemeinte Frage. Aber ja, es ist halt schade, also weil das Potenzial dafür wäre da. Wenn man jetzt alleine mal sieht, bei den englischsprachigen Übertragungen der deutschen Spiele, also vor allem jetzt bei dem Wolfsburg-Spiel, da hatte man Archie Rintat und Josi Henning eben vor Ort.
Ein super Duo einfach.
Richtig, richtig klasse. Die waren halt dann zusammen vor Ort, haben moderiert und haben das super toll gemacht. Also ja, einfach sehr locker, sehr fresh, aber auch sehr informiert sehr und analytisch gleichzeitig.
Was ist los mit dir?
Ja, also halt humorvoll auch so, aber nicht auf so eine gestellte Art. Mhm. So, das fand ich wirklich, wirklich toll und habe mich halt sehr schnell auch bei dem Gedanken erwischt, dass ich so dachte, können wir das vielleicht bitte auch in der ARD haben zum Beispiel, so wenn Länderspiele sind. Aber wenn das dann im deutschen Fernsehen passiert, ist es wahrscheinlich wieder direkt so ein bisschen Stock im Arsch mäßig. Ja.
Ich glaube, das funktioniert bei den beiden nicht.
Ja.
Ich würde bei den beiden auch gerne mal so ein Hemden-Contest an den Start bringen. Nein, ohne Witz, die sind jeweils solo schon total großartig und zusammen zündet das einfach total, dass das wer auch immer die Idee hatte.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch, wir sind Fans.
Genau, ja, und dann also alle diese Moderationsduos, die vor Ort sind, die müssen dann halt immer ihre Interviews vor Ort auch selbst machen und das ist halt sowas, wo man dann manchmal merkt, dass es so ein bisschen hakelt vom Ablauf her und mit der Regie, wie das gelöst ist und so, ja. Generell ist es auch einfach ein bisschen schade, dass dann die KommentatorInnen anscheinend nicht vor Ort sind und die dann teilweise, wenn sie dann im Studio sind und dann natürlich die Regiebilder bekommen, dann auch nicht mal so den Blick über den Bildschirm haben können, der ihnen vielleicht nochmal helfen würde, dabei eine Situation einzuschätzen. Also das ist so sehr gemischt. Und dann muss man aber natürlich, finde ich, halt auch einfach noch so über dieses große Ganze reden. Das ist halt Disney und man kennt es von anderen Streaming-Anbietern. Die machen dann halt in so einer Halbzeitpause Werbung für sich selber und das, was sie noch so anbieten, das ist dann bei DAZN oder Magenta halt irgendwelcher anderer Sportkram. Und bei Disney natürlich sind dann die Sponsoring-Partner von der UEFA Women's Champions League mit Werbespots vertreten, aber es ist halt auch ganz viel, was halt so Disney-Programm ist, also irgendwelche Filme, Serien und so. Und das ist halt schon, also ja, ich habe es hier so zusammengefasst mit irgendwie erwartbar, aber gleichzeitig auch sehr, sehr schräg. Und ja, finde es auch schwierig, so ein bisschen anders in Worte zu fassen tatsächlich, weil es gibt ja schon etwas länger diese Diskussion rund um den Fußball der Frauen unter Fans, also vor allem so Fans, die, ja, ich sag mal so Mitte 20 bis vielleicht irgendwie so Mitte 30 sind, die das sehr, sehr cool finden, dass dieser Sport Beachtung findet und wichtig finden, dass der ernst genommen wird und schon auch ein Bewusstsein dafür haben, dass es cool ist, dass der als familienfreundlicher wahrgenommen wird als der Fußball der Männer und Kids sich willkommen fühlen, sich auch eher queere Menschen im Publikum willkommen fühlen und das halt einfach so ganz viel aus dem Fußball der Männer und was da so unter Fans zum Beispiel normal es nicht stattfindet im Stadion. Aber gleichzeitig gibt es halt dieses Marketing, das sich vermehrt immer so an Kinder und Mädchen richtet und was manchmal ja so diesen Sport so ein bisschen zu infantilisieren scheint. Und da so eine Balance zu finden zwischen, okay, wie schaffen wir es jetzt, Kids anzusprechen, dass die sich wohlfühlen, aber auch alle anderen wohlfühlen, weil es ist in der Spitze und das, was übertragen wird, dann ein Erwachsenensport, der ernsthaft ist, der auch große Probleme hat, Ecken und Kanten hat, auch schwierige Persönlichkeiten teilweise hat. Also wie geht das halt irgendwie zusammen? Das ist halt einfach komplett seltsam, wenn du dann da Mulan in der Halbzeitpause siehst oder was weiß ich, wofür da Werbung gemacht wurde, so, ja.
Ich muss aber sagen, also alles, was du sagst, ja, ich finde, es gibt aber tatsächlich noch einen Punkt. Ich schaue ja durchaus auch nach wie vor einiges an Männerfußball und bei Sky hast du das Thema ja auch. Dass die KommentatorInnen dann Werbung machen für Boxen oder für The White Lotus oder weiß ich nicht was und immer so Überleitungen aus der Hölle dafür finden. Und ehrlicherweise finde ich bei den Preisen, die man mittlerweile hinlatzt für diese Streaming-Angebote, das dürfte überhaupt nicht sein. Wenn ich jeden Monat so viel Kohle bezahle, um diese ganzen Spiele sehen zu können, dann möchte ich nicht auch noch mit Werbung vollgeballert werden. Also wenn ich online irgendwo einen Vertrag für eine Webseite abschließe, dann bedeutet das, dass ich eben nicht mehr mit der Werbung zugeballert werde. Ich bin entweder Abonnentin oder ich muss die Werbung über mich ergehen lassen. Aber also das bei den Streaming-Anbietern völlig selbstverständlich oder halt auch bei den Nicht-Streaming-, sondern TV-Fußball-Anbietern völlig selbstverständlich beides stattfindet, ist sowieso eine Unverschämtheit, finde ich. Müsste mal drüber gesprochen werden. Mit was für einer Berechtigung muss ich, wenn ich Fußball gucke, mich die ganze Zeit mit den Parallelangeboten zuknallen lassen, die irgendwelche Sender oder Streamer noch haben? Also gar keinen Bock und finde ich auch wirklich nicht gerechtfertigt.
Ja, da hast du auf jeden Fall einen Punkt.
Ich weiß. Und am schlimmsten ist es tatsächlich, und das macht nämlich Sky, wenn dann der Bildschirm auch noch verkleinert wird, um rechts und unten Werbung einzublenden.
Und du das
Spiel nicht mehr ordentlich siehst.
Das finde ich auch komplett daneben, das geht auch gar nicht. Also das, um das jetzt einmal klarzustellen für die, die vielleicht nicht das jetzt gesehen und geguckt haben, das bei Disney, das hat jetzt nicht innerhalb der Spiele selber stattgefunden, sondern dann immer in den Halbzeitunterbrechungen, dass man da diese Werbeblöcke hatte.
Geht sogar noch eher, ehrlicherweise. Also finde ich weniger problematisch. Ich sehe deine ganzen inhaltlichen Punkte mit, gerade wenn man dann anfängt, so die ganzen Kids-Sachen zu bewerben. Wobei andererseits, wenn die Familie vorm Fernseher sitzt und guckt Fußball und dann kommen halt irgendwelche FSK 18-Werbungen, auch nicht so cool. Geht dann, glaube ich, von der Uhrzeit her auch gar nicht. Also wird dann irgendwie schwierig. Aber also zu sagen, man hat so einen Slot in der Halbzeit, finde ich noch weniger problematisch als dieses Reingeballer in die Spiele tatsächlich. Aber insgesamt eigentlich, finde ich, geht das nicht. Oder müsste zumindest auf die Art reglementiert werden, dass man halt sagt, von den 15 Minuten Halbzeitpause dürfen 2 Minuten am Anfang und 3 Minuten am Ende Werbung sein. Und ansonsten gibt's einfach keine Werbung rund um so ein Fußballspiel.
Ja, aber dann würde ich sagen, machen wir damit dann mal den Switch zu einem ganz anderen Thema, mit dem du dich jetzt sehr intensiv schon seit mehreren Tagen beschäftigst.
Genau, wir haben an der einen oder anderen Stelle hier schon drüber gesprochen. Am 7. November findet der DFB-Bundestag statt in Frankfurt und dann wird auch gewählt. Und wir haben uns jetzt mal ein bisschen damit beschäftigt, wie das mit den Wahlen eigentlich funktioniert. Ich bitte es mir nachzusehen, dass ich jetzt nicht wie sonst versuchen kann, Blickkontakt mit der Kamera oder mit Annika zu halten, sondern dass ich diesen ganzen Bums ein bisschen ablesen muss, weil es ist schon komplizierter. Also nicht wahnsinnig, aber so, dass man halt mal rüberschauen muss. Genau. Das Präsidium setzt sich momentan folgendermaßen zusammen. Man hat einen Präsidenten, ein Schatzmeister. Die beiden dürfen nicht Vorsitzende eines Mitgliedsverbandes oder Vereines sein. Ergibt sich ja eigentlich von selbst, aber also ist so natürlich auch nochmal festgehalten. Dann einem Sprecher des Präsidiums der DFL. Das ist ja bekannt, also dass DFL und DFB natürlich auch in ihren Gremien miteinander verknüpft sind. Dann der Vorsitzende der Konferenz der Regional- und Landesverbände, der gleichzeitig Präsidiumsmitglied für Amateurfußball und Angelegenheiten der Regional- und Landesverbände sind und gleichzeitig auch der erste Vizepräsident. Also dieses Konstrukt ist so, dass es zwar sehr, sehr viele tatsächlich Vizepräsidentinnen und Präsidenten gibt, die aber unterschiedliche also in unterschiedlichen Gruppen zusammengefasst sind. Und der Vizepräsident für AmateurInnenfußball ist tatsächlich der erste Vizepräsident. Und ich will immer sagen, das ist Ronny Blaschke, ist aber natürlich Quatsch, das ist Ronny Zimmermann. Dann gibt es 3 weitere DFL-Vertreter in diesem Präsidium. Und dann kommen 5 Vizepräsidenten oder Präsidentinnen über die Regional- und Landesverbände. Dazu sagen wir gleich ein bisschen genauer was. Dann, und die sind dann nämlich wieder separat, kommt die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident für Mädchen und Frauen sowie für Diversität. Das sind also 2. Lustigerweise steht in der Satzung überall die männliche Form. Nur bei Mädchen und Frauen und Diversität steht jeweils Vizepräsidentin. Mich dann heute mal kurz erkundigt noch beim DFB, was es damit auf sich hat. Aber tatsächlich, also kam das wahrscheinlich daher, weil da hat es ja einige Neuerungen gegeben nach dem letzten Bundestag. Und dann sind ja jetzt, also für Mädchen und Frauen sowieso schon immer, aber auch für Diversität mit Celia Žažić sind ja eben 2 Frauen. Also hat wahrscheinlich die Person, die das aufgeschrieben hat, einfach die jeweiligen AmtsträgerInnen im Kopf. So, es dürften theoretisch auch Männer sein. Wir wollen ja eigentlich gar nicht noch mehr Männer in dem Präsidium drin haben. Trotzdem war es so ein bisschen so die Care-Arbeiten.
Ja, ich wollte gerade sagen,
landen also halt
schon in personellen Besitzung. Aber ja.
Genau. Dann gibt es einen Generalsekretär oder eine Generalsekretärin. Interessanterweise ist da die männliche Form, obwohl es ja aktuell mit Heike Ulrich eine Frau ist. Und einen Ehrenpräsidenten. So, das sind dann jetzt summa summarum schon ziemlich viele VizepräsidentInnen. Das reicht aber immer noch nicht, sondern es gibt einen Antrag des Präsidiums für die Schaffung eines zusätzlichen VizepräsidentInnen-Postens. Und zwar mit dem Thema Strategie. Diesem Antrag soll nach Willen des Präsidiums also dann zugestimmt werden vom Bundestag und dann soll diese Person auch direkt gewählt werden. So, dann geht es jetzt um das Thema der Nominierung. Die DFL nominiert ihre Leute, wäre ja anders auch irgendwie komisch. Und die 5 Vize, die dann folgen, also die in so einer Gruppe sind, werden von den Regionalverbänden oder von den Landesverbänden vorgeschlagen. Wenn es nur einen Kandidaten oder eine Kandidatin gibt, kommt es nicht zu einer Wahl, sondern lediglich zu einer Bestätigung. Interessant wird es immer da, wo mehr als eine Person nominiert ist und man also tatsächlich von einer Wahl spricht. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen angucken. Es gibt 5 Regionalverbände insgesamt, die mit jeweils einem beziehungsweise der Regionalverband Süd aufgrund seiner Größe mit 2 VizepräsidentInnen vertreten sein sollen im Präsidium. Und die anderen Präsidiumsmitglieder können vorgeschlagen werden von ordentlichen Mitgliedern des DFB. Das sind aber keine Einzelmitglieder, sondern eben die Regional- und Landesverbände sowie eben die juristischen Personen innerhalb des Präsidiums. Bernd Neuendorf ist für eine 2. Amtszeit vorgeschlagen worden, und zwar von den Regional- und Landesverbänden des DFB und der Deutschen Fußballliga. Das steht schon seit einer Weile fest und war jetzt auch ehrlicherweise keine große Überraschung. Die Konferenz der Landes- und Regionalverbände hat außerdem Ronny Zimmermann für eine weitere Amtszeit erstens eben als Präsident der Regionalkonferenz und damit auch wiederum als DFB-Vizepräsident für AmateurInnen vorgeschlagen. Zimmermann gehört dem Badischen Verband an und damit dem Regionalverband Süd. Das heißt also, der Regionalverband Süd hat damit schon eine Person in VizepräsidentInnenschaft und 2 sollen es ja sein. Was da noch ganz interessant ist, der Vorgänger in diesem Thema, also als Vize für AmateurInnen, war, ihr erinnert vielleicht euch noch, Rainer Koch, um den es ja etliche problematische Themen gab, unter anderem dann auch seine Abwahl. Also das war weniger ein problematisches Thema, als wie er damit umgegangen ist. Die Konferenz der Landes- und Regionalverbände hat außerdem für den momentan noch nicht existierenden Posten als Vizepräsident Strategie Matthias Schöck vorgeschlagen. Der kommt wiederum aus dem Württembergischen Fußballverband. Und der Württembergische Fußballverband gehört ebenfalls zum Süddeutschen Fußballverband. Das heißt also, damit sind die 2 Posten oder wären die 2 Posten dem Süddeutschen Verband schon zugewiesen, also zugewiesen ist ein komisches Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Also die 2 Posten, auf die der Süddeutsche Fußballverband ein Anrecht hat, sind damit schon theoretisch abgehakt. Natürlich nominieren aber alle Regionalverbände. Man findet aktuell nicht zu allen Regionalverbänden Infos darüber, ob oder wie sie nominieren. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich, weil in der Regel die Amtierenden eben für eine weitere Amtszeit antreten können, wenn sie das dann möchten. Der Regionalverband Südwest wird derzeit vertreten durch Thomas Bergmann. Der ist auch Präsident und er ist Vizepräsident Rechtsangelegenheiten im DFB. Der Nordostdeutsche Fußballverband wird ebenfalls durch seinen Präsidenten im DFB vertreten, Hermann Winkler. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass auch der in der Vergangenheit nicht unbedingt dadurch aufgefallen ist, dass er sich politisch stabil oder ansonsten intelligent geäußert hat. Es gab die große Geschichte mit ihm, unter anderem, dass er sich lustig gemacht hat auf ziemlich abwertende Art und Weise über den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Außerdem hat er mal eine Zeit lang offen für eine Zusammenarbeit mit der AfD plädiert. Bekannt ist er außerdem dafür, dass er Dinge hinterher entweder zurücknimmt oder nicht so gemeint hat, weswegen es bisher auch offensichtlich weiterhin als unproblematisch angesehen wird, dass er eine solche Rolle innehat. Der Norddeutsche Fußballverband ist im DFB durch seinen Präsidenten Ralf-Uwe Schaffert vertreten und der ist Vizepräsident für sozialpolitische Aufgaben, die DFB-Stiftung und Satzungsfragen. Und der Westdeutsche Fußballverband ist vertreten durch seinen Präsidenten Peter Freimuth. Das ist der Vize Spielbetrieb und Fußballentwicklung. Also es sind die Präsidenten jeweils. Der Präsident des Süddeutschen Fußballverbandes ist Ronny Zimmermann. Der ist ja, wie wir jetzt gehört haben, durch seine Rolle in der Konferenz der Landes- und Regionalverbände eben ohnehin schon nominiert. Das heißt, der Süddeutsche Fußballverband hatte bisher dann schon die Möglichkeit, eben eine zweite Person zu nominieren, die nicht der eigene Präsident ist. Jetzt haben wir gerade gehört, wenn es den neuen Posten des Vizepräsidenten Strategie geben wird, wird der vermutlich auch mit einer Person aus dem Süddeutschen Fußballverband besetzt. Kann man auch die Frage stellen, warum eigentlich? Also weil wenn man sich mal anguckt, wie viele Landesverbände und wie viele Mitglieder von Landesverbänden in den jeweiligen Verbänden organisiert sind, dann könnte man eventuell auch vielleicht noch einem anderen, wie viele Landesverbände in den Regionalverbänden vertreten sind. Also man könnte sich natürlich auch überlegen, ob man nicht dem Süddeutschen Verband quasi einen dritten Posten zugesteht, sondern vielleicht einen anderen Regionalverband noch stärkt. Genau, der Süddeutsche Fußballregionalverband konnte jetzt also auch eine Person nominieren für die Wahl. Und jetzt könnte man ja denken, da nominiert der Verband doch Silke Sinning. Silke Sinning ist nämlich aktuell Vizepräsidentin beim DFB, also eine der fünf. Und das kam so: 2022 gab es ja zwei Kandidaten für das Amt des DFB-Präsidenten, nämlich nicht nur Neuendorf, sondern auch das Team Peters. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Und Silke Sinning wäre im Team Peters dann gerne Vizepräsidentin geworden, beziehungsweise die potenziellen DFB-Präsidenten haben sich halt so eine Art, ich nenne es mal Schattenkabinett, zusammengestellt und Sinning gehörte in das Team Peters. Damals gab es aber im hessischen Landesverband, aus dem sie kommt und wo sie damals Vizepräsidentin war, Querelen und der Landesverband hat sie deswegen nicht nominiert. Dann ist der Bayerische Fußballverband eingetreten. Könnt ihr mir noch folgen? Es ist wirklich ein bisschen komplex. Und der Bayerische Fußballverband hat Silke Sinning damals nominiert, weil der Regionalverband wiederum ja Rainer Koch schon nominiert hatte. Das heißt, der Bayerische Verband wollte damit zeigen, seht her, wir wollen die Möglichkeit einer echten Wahl geben. Und viele sind, glaube ich, damals davon ausgegangen, dass Silke Sinning nur zur Wahl antritt, wenn eben tatsächlich Peters DFB-Präsident wird. Ist er dann aber nicht, bekanntermaßen. Und Silke Sinning ist trotzdem angetreten gegen Rainer Koch und hat damals auch gewonnen. Sie hat 163 Stimmen bekommen und Koch hat 68 Stimmen bekommen. Ich glaube, es ist relativ legendär geworden, wie er dann auch den Handschlag verweigert hat, wie so ein beleidigter Schuljunge und mit der Demokratie, für die er sich im Vorfeld noch lautstark eingesetzt hat, dann plötzlich nicht mehr so gut umgehen konnte. Rainer Koch gehört dem Bayerischen Landesverband an. Dieser Bayerische Landesverband hat jetzt, als die Hessen Silke Sinning erneut vorgeschlagen haben als DFB-Präsidentin, und vorgeschlagen haben sie sie natürlich wiederum dem Regionalverband, damit der sie nominiert, haben die Bayern gesagt, nö, wolle man nicht, und haben eine eigene Kandidatin ins Rennen geschickt. Und ich finde es schon spannend, weil sie haben dann nicht ihren Präsidenten nominiert, sondern ihre Vizepräsidentin, die lustigerweise um die Verwirrung, die zwischen Regionalverbänden und Landesverbänden hier wahrscheinlich sowieso mittlerweile schon herrscht, noch komplett zu machen, auch Silke heißt, nämlich Silke Ramel. Das heißt also, man hat sich entschieden, A, die amtierende Vizepräsidentin nicht ohne Gegenkandidatin wieder aufzustellen, obwohl B, ihr Landesverband, in dem sie mittlerweile Präsidentin ist, sie nominiert hat. Man hat sich stattdessen entschieden, ausgerechnet aus dem Bayerischen Landesverband, wo der eine oder die andere womöglich immer noch der Meinung ist, Silke Sinning sitzt quasi eigentlich auf ihrem Platz, weil das also lange ein Platz war, der von einem Vertreter aus Bayern besetzt wurde. Also ausgerechnet aus diesem Bayerischen Landesverband schickt man eine Gegenkandidatin ins Rennen und dann auch wohlgemerkt eine Gegenkandidatin. Also man muss sich dann nicht vorwerfen lassen, man würde versuchen, die Frau abzusägen und schickt also deswegen nicht den eigenen Präsidenten ins Rennen, sondern die Vizepräsidentin. Man lässt das also die beiden Frauen untereinander ausmachen. Ist schon irgendwie eine seltsame Geschichte, zumal dazu kommt, finde ich, wenn man sich also also natürlich gibt es verschiedene Berichte, es gibt auch Medienberichte mittlerweile zu dem Thema, aber große Wellen hat es bisher noch nicht geschlagen, ehrlicherweise. Wenn man beim Bayerischen Landesverband sich das sehr glückliche, feiernde Stück durchliest darüber, dass also Silke Ramel sich durchgesetzt hat, Silke Sinning, wird da betont, sie sei ein Kind des Amateurfußballs und außerdem wird überall ihre Kompetenz im Bereich Mädchen- und Frauenfußball unterstrichen. Was natürlich beides total wichtig ist. Also sie sitzt auch im Ausschuss für Mädchen- und Frauenfußball. Man muss aber sagen, wenn es jetzt um die Themengebiete geht, die die Vizepräsidentinnen jeweils haben, dann gibt es ja eine Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball. Also wir sind die Letzten, die sich nicht wünschen würden, dass dieses Thema nicht über mehr als einen Posten hinweg kompetent besetzt ist. Gleichzeitig ist es aber so, dass Silke Sinning ja Vizepräsidentin Bildung, Freizeit und Breitenfußball ist und dass so ein bisschen die Frage ist, was würde denn dann eigentlich mit den Themen passieren, wenn jemand gewählt wird, die für den AmateurInnenfußball, da haben wir eben schon Ronny Zimmermann, und für den Mädchen- und Frauenfußball, das wird vermutlich Heike Ulrich, sitzen hat. Also insgesamt eine Thematik, finde ich, wo viele Fragen offen bleiben und die größte tatsächlich, worum geht's eigentlich? Also geht's um Kompetenz und um Inhalte oder geht's am Ende nur um Proports? Das wäre also mal mindestens schade.
Ja. Ja, also sehr komplexe Angelegenheit. Und wie du sagst, es ist irgendwie absurd, dass dann so die Inhalte dann auch direkt wieder so in den Hintergrund zu treten scheinen, worum es eigentlich gehen sollte, ne?
Nichts gegen eine Wahl, ja. Also ja, ich freue mich immer, wenn es mehrere KandidatInnen für einen Posten gibt, aber also dass jetzt ausgerechnet die Frau, die es damals überraschend in dieses Präsidium geschafft hat, diejenige ist, die um ihren Posten kämpfen muss, ich finde es eine seltsame Angelegenheit. Ich bin mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Und es ist eben so, dadurch, dass auch die Landesverbände nominieren dürfen und der Hessische Landesverband Silke Sinning nominiert hat, wird es jetzt eben vor dem DFB-Bundestag oder vom DFB-Bundestag entschieden. Also beide treten an. Und es liegt dann am Ende bei den Delegierten, sich für eine von den beiden zu entscheiden. Wir bleiben natürlich dran und werden auf jeden Fall da am 7. November auch vor Ort sein. Genau. Mal gucken, vielleicht gelingt es noch, auch einen Text zu dem Thema zu schreiben. Ehrlicherweise würde ich das nicht auch für die Bolz-Tribüne machen. Ihr kennt das Thema, dass wir auch ein bisschen gucken müssen, dass wir nicht alles für die Bolzi und den Podcast machen, sondern auch weiterhin vertrauensvoll mit Medien zusammenarbeiten, die uns tatsächlich engagieren. Das ist ganz wichtig dafür, dass im Kühlschrank nicht nur das Licht angeht. Aber ich werde mal gucken, dass ich das Thema tatsächlich auch noch anbiete, weil es ist eines, was beim Zuhören natürlich mit den Landes- und Regionalverbänden, das ist schon ein bisschen tricky. Ich habe deswegen auch ein bisschen gebraucht, bis ich mich durch alles durchgelesen hatte. Und dann gibt es ja auch noch eine Geschäftsordnung für den DFB-Bundestag, in der wiederum bestimmte Themen festgelegt sind. Das verlinken wir euch auch alles. Da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal nachlesen.
Ja, macht das auf jeden Fall.
Wir brauchen eine Redaktion.
Ja, ich würde sagen, dann gehen wir damit mal über zu den Blitz-News, oder?
Yes.
Und wir bleiben tatsächlich erstmal beim DFB und bei einem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Der ist jetzt schon ein paar Tage alt. Ich habe nochmal geschaut, ob es eine neue Entwicklung dazu gibt und habe jetzt aber Stand heute nichts gefunden. Es kann aber sein, dass jetzt in den nächsten Tagen sich da was tut. Es geht darum, dass der nächste Steuerprozess ansteht in puncto DFB, und offenbar möchte der Verband im Richterin Eva-Marie Diestler sowie einen Beisitzer der zuständigen Kammer wegen angeblicher Befangenheit verhindern. Es ist so, dass beide in dem sogenannten Sommermärchenprozess verhandelt haben. Da wurde der DFB wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldbuße von 130.000 Euro verurteilt. Und in dem neuen Prozess, der jetzt ansteht, geht es um Einnahmen aus Bandenwerbung aus den Jahren 2014 und 2015, die womöglich nicht korrekt verbucht wurden. Und da wäre eben Eva-Marie Diestler und der genannte Beisitzer wären da beide wieder involviert. Sowohl der DFB als auch DFB-Schatzmeister Stefan Osnabrügge haben laut der SZ Anträge auf Befangenheit eingereicht. Das bedeutet, das wird jetzt innerhalb dieser Kammer geprüft und auch mit einer Kammer von außerhalb. Und ja, dann geht es jetzt eben darum, ob diese Anträge angenommen werden oder nicht. Der Verhandlungsbeginn sollte eigentlich sein am 30. Oktober. Und wenn jetzt die Anträge abgelehnt werden, also Diestler weiterhin die Richterin in dem Prozess sein kann, dann geht es so weiter wie geplant. Aber falls sie angenommen werden, ja, dann muss natürlich jemand Neues gefunden werden, der oder die sich dann auch in diesen Prozess und in die ganze Aktenlage erstmal einarbeitet, und dann kommt es zu einer Verzögerung.
Mich würde mal interessieren, wie man Befangenheit in dem Fall begründet. Also weil man schon mal verloren hat, als diese Richterin beteiligt war oder verurteilt wurde, ist die befangen. Also es ist ja das ist so ähnlich, wie wenn man sagen würde, bei einer Schiedsrichterin, unter deren Leitung man ein Spiel verloren hat, möchte man in Zukunft nicht mehr antreten, weil es kann ja nur an der Schiedsrichterin und nicht an der Sachlage beziehungsweise dem Spiel gelegen haben.
Sehr schwierig auf jeden Fall auch, da haben wir das Wort wieder.
Dann hat das mit Spannung erwartete Erstliga-Nord-Derby stattgefunden zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV. 37.000 Menschen waren im Weserstadion. Und hinterher gab es eine schon leidenschaftlich geführte Diskussion um Medina Desic. Die ist mit einem Kackhaufenhalter, also dieses kleine grinsende Kack-Smiley, was ihr bestimmt alle vom WhatsAppen und Signalnachrichten schreiben kennt, auf dem eine HSV-Raute zu sehen war, durch die Gegend gelaufen und eben auch also in die Gäste-Fan-Kurve, und die HSV-Fans fanden das nicht lustig. Ich muss sagen, also diese Riesenprovokation, die da jetzt reingelesen wurde, habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. ich meine, wenn die Spielerin jetzt ihr Trikot hochgezogen hätte und man hätte gesehen, die hat ein T-Shirt drunter mit dem Motiv, was sie sich irgendwie selber gebastelt hat, dann wäre das vielleicht nochmal was anderes gewesen. Aber die gewinnen dieses Spiel, das ist alles ein Riesenhype, da sind unfassbar viele Menschen im Stadion und die kriegt von einem Kind dieses Ding in die Hand gedrückt und rennt dann damit übers Feld. Also ich fand, ja, will jetzt nicht also den nächsten Spruch raushauen und sagen, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber jetzt habe ich es doch gemacht. Ich fand es ein bisschen drüber. Natürlich ist das keine feine Geste und klar, im Idealfall macht man sowas nicht, aber andererseits ist es halt auch ein Derby, es ist niemand zu Schaden gekommen, es ist niemand irgendwie also fürchterlich abwertend beleidigt worden, es ist ein Kack-Emoji, ich meine.
Ja, und ich meine, die Fans haben auch also ihren Anteil gehabt, ne, die haben während des Spiels ja auch Scheiß, bla bla bla, Gegenseite gesungen und so und auch von beiden Seiten und ich muss dann auch so sagen, da sind wir dann wieder so ein bisschen bei der Disney-Prinzessin Unterhaltung von vorher. Der Fußball der Frauen ist sowieso schon sowas von glatt gebügelt. Ja. Also, ich fand das jetzt auch nicht schlimm. Ich meine, wenn ich jetzt als Fan der Gegenseite da in der Kurve gestanden hätte, hätte ich das cool gefunden? Nein. Hätte ich mich drüber aufgeregt? Ja, na sicher. Aber es ist jetzt auch irgendwie nicht so eine riesen wilde Angelegenheit, finde ich. Also da gibt es irgendwie ganz andere Sachen, über die man diskutieren kann. Ja, wir sind diesmal in den Blitznews ein bisschen mehr auf den Bundesligaspieltag fokussiert, weil es einfach so viele krasse Partien gab und Dinge, die erwähnenswert sind. Es gab nämlich außerdem ja auch noch das Spitzenspiel zwischen Wolfsburg und Bayern München. Das ist 3-1 für Bayern München ausgegangen und ja, es wurde natürlich viel drauf geguckt. Es gab ja die beiden Champions League Spiele unter der Woche, die ergebnistechnisch sehr krass auseinanderging und irgendwie beide sehr, sehr deutlich waren.
Die Annika auch einen hervorragenden Text auf der Wolfstribüne geschrieben hat.
Ja, danke schön. Ich war schon wieder kurz davor, es selbst zu erwähnen. Ich hatte da so ein bisschen versucht, schon so für mitlesende Menschen so einzubringen, diese Relativierung, die man da eben anbringen konnte. Ich glaube, das ist auch dem einen oder der anderen aufgefallen. Und das hat sich dann in dem Spiel, fand ich, auch gezeigt. Also es war dann ergebnistechnisch mit dem Sieg für Bayern München eigentlich wieder so das erwartete Bild. Es war aber insgesamt einfach kein gutes Fußballspiel. Und ich fand, dass es so, wenn man dann gekommen ist von diesen Champions-League-Partien und was da für ein Tempo drin war und auch für technisch gute Aktionen dabei waren, dann war es halt schon einfach so ein bisschen krass, dieses Spiel zu sehen in der Bundesliga, wo es wirklich viele Fehlpässe und so Stockfehler auf beiden Seiten gab, wo halt ein Ball nicht richtig angenommen wird und dann kann die Gegenspielerin den nehmen und kann dann aber ihrerseits halt auch nichts daraus machen, weil sie den dann auch wieder nicht verarbeiten kann und so. Das war so das untere Ende der Skala. Auf dem oberen Ende der Skala waren da teilweise auch richtig krasse, gute Pässe so dabei mit Außenriss, aber das waren dann halt so die Ausreißer nach oben, wo so das Gesamtniveau dann doch irgendwie deutlich drunter lag. Und es gibt jetzt natürlich wieder diese ewig gleiche Diskussion, wie abgehängt ist Deutschland oder der deutsche Vereinsfußball der Frauen. So insgesamt kommt einem auch so ein bisschen zu den Ohren raus.
Ehrlich gesagt, ich muss dazu auch mal ganz kurz was sagen. Also weil es jetzt teilweise in der Berichterstattung auch schon fast so ein bisschen in Richtung ging, der arme Bundestrainer muss einem leid tun, was für ein schlechtes Material der irgendwie hier zur Verfügung gestellt bekommt. Was ist jetzt eigentlich mit den ganzen großen Veränderungen, Verbesserungen, Plänen und Entwicklungen für den Fußball der Frauen in Deutschland? Ich weiß, beim DFB-Bundestag werden wir alle total überrascht und begeistert von unseren Sitzen fallen und sagen, boah, endlich verstehen wir, warum es so viele Jahre gedauert hat, bis ihr mal drüber redet. Aber also Spaß beiseite. Ich meine, man kann doch, also ich finde es tatsächlich auch nicht richtig, dass man jetzt ich lese das so, dass die Verantwortung jetzt komplett bei den Vereinen geparkt wird. Es geht seit Jahren darum, dass Verband und Vereine zusammen diese Liga weiterentwickeln müssten und viele Menschen aus dem Umfeld des Fußballs der Frauen, uns eingeschlossen, betonen dabei immer wieder, es genügt auch nicht, die Liga zu entwickeln. Man muss die zweite Liga mitdenken und man muss sich auch angucken, was man da fabriziert hat im Jugendbereich bei den Frauen zuletzt. Man kann nicht diese ganze Entwicklung immer wieder pausieren und verschieben und verschieben und pausieren und gleichzeitig dann sagen, ja, die Vereine liefern nicht ab und der deutsche Fußball ist international abgehängt. Also das funktioniert einfach nicht, sorry.
Ja, ich finde halt auch, dass so, wenn man sich dann anguckt oder anhört, wie dann auch Trainer in den Vereinen oder meinetwegen auch beim Nationalteam mit der Situation umgehen, auch einfach sehr interessant, was für unterschiedliche Ansätze es da gibt. Ich war in den Pressekonferenzen von Bayern München und dem VfL Wolfsburg vor dem Spiel. Und bei José Bacala ist es natürlich so, er spricht Englisch, ist ja eigentlich ein Spanier und man hört dieses Spanische in dem Englisch sehr, also auch so in dem Sprachrhythmus und in manchen Formulierungen. Und er hatte jetzt natürlich verständlicherweise auch absolut keine gute Laune nach diesem Spiel gegen Barcelona und hat ja auch kritische Fragen bekommen, auch zu Recht, zu dem, was er so für Entscheidungen getroffen hat und so. Und auf der anderen Seite hatte man dann bei Wolfsburg Stefan Lerch, der, was ich an ihm sehr schätze, Fragen auch tatsächlich beantwortet und denen nicht mit irgendwelchen Floskeln aus dem Weg geht, sondern die so, ja, für bare Münze sehr ernst nimmt und versucht, die zu beantworten, soweit er das eben kann. Und dann aber auch ganz klar sagt so, ja, das und das hat mir gefallen, das und das hat mir nicht gefallen und da werden wir irgendwie versuchen, dran zu arbeiten. Und ja, irgendwie so einen sehr guten Blick fand ich so in dem Moment hatte für die Entwicklung, die Wolfsburg gerade nehmen muss, also als Team, aber auch irgendwie so als Verein. Und das fand ich sehr konstruktiv. Und ich finde das immer so schade, dass das ein Gefühl ist, dass ich nicht längst nicht bei allen Pressekonferenzen von den verschiedenen Bundesliga-Vereinen habe, wo ich mich dann mal so dazu schalte, wie da auch einfach so der Umgang mit den MedienvertreterInnen ist. Deswegen an der Stelle da mal so das große Lob, weil das ist für mich dann auch sowas, was mir spiegelt, wie eine Kommunikation intern ist, ja, mit Spielerinnen so. Fall. Und ja, das ist halt auch sowas, was da für mich, finde ich, so mit dranhängt, wenn es dann darum geht, wie wir haben diese sehr junge Liga mit sehr vielen jungen Spielerinnen bei Wolfsburg, auch in dem Verein, so wie, was macht man jetzt damit? Wie kommt man jetzt halt eben wieder weiter voran und versucht halt diesen nächsten Step irgendwie möglichst zu machen?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Schauen wir mal weiter. Es gab ja den Spielabbruch Köln gegen Leverkusen und das Spiel ist jetzt neu angesetzt worden für kommende Woche, für den 16. Oktober um 18 Uhr. Ihr erinnert euch, das Flutlicht wollte nicht so wie alle anderen und im Dunkeln ist schlecht. Bei Flutlicht werde ich bis ans Ende aller Tage denken an die Geschichte von Katrin Lengert, die rund um den Trainingsplatz Autos aufgestellt und die Fernlichter angemacht haben, damit sie den Ball sehen im Dunkeln. Grüße übrigens an dieser Stelle an Katrin Lengert. Jetzt habe ich es hier natürlich nicht liegen. Wir wollen schon ewig, nachdem wir im Podcast ja schon das ein oder andere Mal das auch angesprochen haben, auch noch eine größere Geschichte zu ihrem Buch machen. Lest und kauft Katrins Buch Wir verdienen mehr. Also liebe Grüße an Katrin und ihre Flutlichtgeschichten und ihr Plädoyer für den Wert des Fußballs der Frauen. Kommen wir zurück in die Aktualität. Das Spiel Köln gegen Leverkusen ist also wegen eines ausgefallenen Flutlichts abgebrochen worden und jetzt neu angesetzt. Man muss sagen, dass das natürlich eine total bittere Geschichte für Köln ist, weil die eben mit 1-0 geführt haben zum Zeitpunkt des Abbruchs und weil das Spiel aber bei 0-0 wieder losgeht. Ist vielen nicht so klar, weil es nicht so deutlich ausgedrückt kommuniziert ist, sondern aus den Regularien eher implizit quasi sich rauslesen lässt. Aber bei Wiederanpfiff sieht die DFB-Regelung eben nicht vor, dass das bisherige Ergebnis fortgesetzt wird. In anderen Ländern ist das durchaus anders. Man muss sagen, selbst dann wäre es natürlich ja ein Ärgernis für Köln, weil die an dem Abend gut im Spiel waren und man weiß nicht, ob man das überhaupt wiederholen kann. Wir sind dann wieder beim Thema Entwicklung der Liga. Was muss eine Spielstätte können? Was für Voraussetzungen sind gefordert? Und wo wollen wir überhaupt hin mit diesem Fußball der Frauen? Weil ganz ehrlich, also wir reden hier halt nicht von der Kreisliga, wo also die Batterie im Scheinwerfer gefehlt hat, sondern wir reden von der fucking ersten Liga. Also
das ist ja sowas, womit ich mich dann auch so ein bisschen unverhofft an dem Abend beschäftigt hatte, als ich eigentlich backen wollte und mich dann auch so durch verschiedene Regularienkataloge durchgescrollt
habe. Annika backt immer und ich krieg nichts ab. Ich prangere das an. Zimtschnecken backt sie und ich kriege nichts. Nicht ich eine Zimtschnecke.
Ich muss ja meinem Nachnamen zwischendurch auch mal ein bisschen eher machen. Nee, aber also es gibt ja schon Vorschriften für sowas eben auch in der Frauenbundesliga. Es ist nicht so, als dass es die nicht gäbe und okay. Trotzdem kann da natürlich immer mal was schief gehen, aber ja, es ist es wirft natürlich kein gutes Licht auf die Liga, sorry, not sorry, 20 Euro in diverse Sparschweine. Ja, nee, ich mach mal weiter. Es gab nämlich dann auch noch in der Liga eine richtig coole Partie zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt. Sowieso erstmal so von der sportlichen Form her ein sehr spannendes Duell. Dann kam aber noch dazu, dass der SC Freiburg 50 Jahre Jubiläum seiner Frauenabteilung gefeiert hat. Und ja, es gab als Marketingaktion dazu was, das ich persönlich sehr, sehr cool fand. Es gab nämlich ein Sondertrikot mit allen, wirklich allen bisherigen SC-Spielerinnen als Name, so als Muster auf dem Trikot. Das ist, finde ich, eine sehr richtig geil. Schöne Idee. Genau. Und ja, Freiburg in der Saison, also wirklich das Überraschungsteam bisher und ich finde jetzt gar nicht so aus dem Grund, weil man dachte, man traut denen das überhaupt nicht zu, irgendwie da so oben mitzuspielen, weil so Potenzial war auch in den Jahren davor schon immer da, aber das Absurde ist ja, dass Edmond Kaplani einfach als Trainer noch nicht so besonders viele Stationen hatte. Und deswegen war das so, also ich bin in meiner Saisonvorbereitung sehr beim Spotcast hängen geblieben, auch nicht zum ersten Mal und liebe Grüße an dieser Stelle. Und dachte so, okay, jetzt erfahre ich vielleicht mal irgendwie was dazu, was man im Freiburger Umfeld so über diesen Trainer denkt und habe dann mit etwas Amüsement festgestellt, dass da die Fragezeichen immer noch genauso groß waren wie bei mir. Ja, und jetzt legen sie so einen Saisonstart hin. Das ist schon echt heftig. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie es im Saisonverlauf weitergeht.
Ja. Dann ist das DFB-Pokal-Achtelfinale ausgelost worden. Und zwar gibt es unter anderem die Partie Union gegen Jena, Wolfsburg gegen Freiburg. Hatten wir jetzt beide heute ja auch schon in unserem Liga-Überblick. Hoffenheim gegen Frankfurt und Ingolstadt gegen Bayern München. Außerdem das hier im Podcast natürlich mit Spannung erwartete Spiel Turbine gegen die SGS Essen. Grüßen an der Stelle auch ganz, ganz herzlich Carmen vom Team Trauer und Fußball Initiatorin und Gründerin dieser wunderbaren Initiative, deren großes, großes Turbineherz da wahrscheinlich ja auf der einen Seite besonders heiß schlägt, weil es so ein schönes Traditionsduell ist. Auf der anderen Seite möchte man, also das Schöne ist, habe ich jetzt schon bei einigen tatsächlich gehört, man weiß, es kommt wenigstens eins dieser beiden Teams weiter. Aber natürlich wäre es noch schöner gewesen, sie wären beide noch eine Runde weitergekommen. Nun gut.
Ja, ich bin sehr gespannt auf die Ansetzung, die zeitgenauer, weil das für mich mal ein potenzieller Kali-Besuch ist vielleicht. Also mal gucken. Ich hoffe, es klappt.
Ja. Und natürlich auch Grüße an David.
Oh ja.
Den dürfen wir nicht vergessen. Den Mann im Hintergrund. Unser aller persönliches Schattenkabinett. Genau.
Ja, ich mach mal weiter. Es gibt beim SWR gerade sehr viele Recherchen und Artikel zum Sport der Frauen und auch ganz unterschiedliche Sportarten und auch eine sehr tolle Aufmachung davon, wenn man gerade aktuell auf die Seite des SWR im Bereich Sport geht, finde ich. Also ich glaube, so viel Sport von Frauen habe ich persönlich noch nie auf einer öffentlich-rechtlichen Seite irgendwo gesehen, auch so was die Bebilderung angeht. Das ist richtig toll. Und ein Teil davon ist eben, dass es eine Befragung gab unter 200 Spitzensportlerin zu struktureller Benachteiligung. Das spiegelt das wieder, was man allgemein gesellschaftlich sehen kann. Also Claudia Reidig, das ist eine Sportwissenschaftlerin und selbst ehemalige Profisportlerin, sagt zum Beispiel, es ist kein reines Sportproblem, sondern ein gesellschaftliches Problem. Und es geht dabei jetzt auch nicht nur um Einkommen oder Sichtbarkeit in den Medien, sondern so ganzheitlich, also auch gesellschaftliche Erwartungen, welche Normen müssen eigentlich Frauen erfüllen, damit sie anerkannt werden, wie emotional dürfen Frauen in der Öffentlichkeit sein, solche Dinge, körperliche Anforderungen natürlich auch, was das Aussehen angeht. Und das Gefühl, das sehr vielfach geäußert wird in dieser Befragung, ist eben, dass Frauen eigentlich immer mehr leisten müssen als cis-männliche Sportler. Ist jetzt auch keine große Überraschung, aber halt immer gut, wenn man diese tatsächlichen Fakten, Daten dazu mal hat aus Befragung. Und ja, natürlich geht es leider in dem Bericht dann am Ende auch um sexualisierte Gewalt und Übergriffigkeiten, die da abgefragt wurden in ihrer Häufung.
Ganz wichtig und toll, dass sowas eine Plattform da findet.
Ja.
Am 24. Oktober, wenn mich nicht alles täuscht, ist die Gala der Deutschen Akademie für Fußballkultur, die jährliche. Und zu Beginn dieser Woche wurden die verschiedenen PreisträgerInnen bekannt gegeben. Wir wollen zwei Preise hier einmal nennen. Zum einen wird mit dem Fußballbuch des Jahres das Pixi-Buch, so der Titel, ausgezeichnet. Und die Autorin ist Barbie Markröth. Und das ist zum ersten Mal tatsächlich eine Autorin, die den Preis bekommt. Und als Autorin, die mehrfach nominiert war, gibt es nichts, was mich mehr freuen könnte, wirklich. Also weil es hat immer mal wieder schon nominierte Autorinnen gegeben, wirklich auch nicht viel. Alina Schwärmer war eine, die mit Futopia natürlich auch berechtigterweise die Nominierung bekommen hat. Ich hatte dankenswerterweise das Vergnügen auch schon und ich finde, es ist so überfällig und cool, dass an der Stelle eben auch mal eine Autorin sichtbar wird in diesem Fußballbücherbereich. Es ist ein inneres Fest wirklich. Das Buch ist die Geschichte eines Mädchens auf dem Weg zum Erwachsenwerden im Belgrad der frühen 90er. Ist sprachlich gearbeitet wie eine Fußballreportage und dabei ganz bewusst angelehnt an diese eben teils so martialische Ausdrucksweise, die dadurch auch hinterfragt wird. Und wie der Name verrät, das ist gleichzeitig von der Aufmachung her angelehnt an die Pixi-Büchlein. Diese Reihe ist ja aus dem Verlag Vogtland und Quist. Die Bücher sehen optisch alle so aus, dass die in diesen Streifen sind, also so ein bisschen Trikotmäßig auch, ist sowieso sehr cool, finde ich. Ich könnte jetzt leider auswendig den Namen der Autorin nicht sagen, das Klinsmann-Buch beispielsweise gelesen und habe mich dadurch auch bestens unterhalten gefühlt. Also auch eine sehr schöne Reihe einfach. Und mit dem Walter-Bensemann-Preis ausgezeichnet wird Jürgen Klopp. Und ich habe das heute Morgen gelesen und ich muss das hier mal einmal thematisieren, von einer großen Ratlosigkeit beschlagen gesehen, weil wenn ich mir vorstelle, dass Jürgen Klopp diesen Preis zu einem früheren Zeitpunkt bekommen hätte, dann hätte ich das sehr, sehr, sehr gefeiert und mich total gefreut. Und jetzt ist er in diesem Konzern, in diesem Faschobrauseladen. Und ich finde es tatsächlich schwierig. Also ich bin ja tatsächlich auch Mitglied in der Akademie für Fußballkultur. Es ist natürlich nicht so, dass die Mitglieder das wählen, aber nur um das aus Transparenzgründen dazu zu sagen. Und natürlich verbindet mich mit Jürgen Klopp emotional total viel. Ich meine, die Rolle, die der Mann für Mainz 05 gespielt hat, die wird niemand, also das wird durch nichts ungeschehen werden. Das, was er bedeutet für diesen Verein, ist einfach galaktisch. Außerdem habe ich die persönliche Verbindung, dass er sich damals die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen für mein Wolfgang Frank Buch, was ich ihm super hoch angerechnet habe. Er hatte dazu überhaupt keine Verpflichtung. Er hätte das nicht machen müssen. Er hätte sagen können, Entschuldigung, was habe ich irgendwie mit deinem Buch zu tun? Hat aber nicht gemacht, sondern er hat sich wirklich die Zeit genommen. Das war super, mit ihm über Frank und über die gemeinsame Zeit sprechen zu können. Das hat mir viel bedeutet und das rechne ich ihm hoch an. Und auch das, was er an den anderen Stationen getan hat, Dortmund, Liverpool, das bleibt. Aber es ist eben so, dass er jetzt für diesen Konzern steht und spricht. Und es ist halt auch nicht einfach irgendein Konzern, sondern da gibt es halt sehr problematische Verstrickungen. Ich sage nur Servus TV. Und ich finde es eine krasse Entscheidung. Ich meine, ich kann verstehen, dass natürlich auch alle Beteiligten sich der Strahlkraft bewusst sind, wenn ein Jürgen Klopp an dem Abend nach Nürnberg kommt. Und ich glaube, das muss man auch einfach so einordnen, dass das immer eine Rolle spielt. Und vielleicht weiß man auch, dass es eigentlich quasi ein Jahr zu spät ist. Ich glaube, letztes Jahr um die Zeit war es noch nicht, oder? Vielleicht auch 2 Jahre. Also ich könnte jetzt den genauen Zeitpunkt nicht mehr sagen, wann er angefangen hat. Letztes Jahr um diese Zeit wäre es, glaube ich, noch gegangen. Aber ja, es ist schon erstaunlich, finde ich. Und auch da ist es natürlich so, dass mein Gleichberechtigungsherz sagt, es gibt nicht nur coole Männer im Fußball. Es gab einmal die Doppelauszeichnung, da wurde Silvia Knight mit ausgezeichnet. Das war dann ausgerechnet, als Corona-bedingt keine Live-Gala geben konnte. Ich bin sehr gespannt, wie das wird an dem Abend. Ich meine, Jürgen Klopp ist natürlich einer, der am Ende den ganzen Saal für sich gewinnt, glaube ich. Und wo die Leute dann trotzdem einfach aufgrund dessen, wofür er eben auch steht. Und wie gesagt, das bleibt ja. Aber in der Gesamtbeurteilung finde ich, muss das ja natürlich eine Rolle spielen, was er aktuell macht. Das ist ja jetzt sehr total viel Gelaber für eine Blitznews, sorry, aber also ich merke es jetzt auch gerade, wo ich anfange, drüber zu reden. Mich beschäftigt das so krass den ganzen Tag schon. Es ist, da spielt sehr, sehr, sehr viel rein. Es ist auch tatsächlich, also würde ich auch immer sagen, es ist ein Thema, bei dem ich überhaupt keine Distanz haben kann. Also ich kann dieses Thema nur durch meine eigenen Erfahrungen und auch durch meine eigene emotionale Brille betrachten. Ich finde es problematisch. Aber wenn ich es nicht durch meine emotionale Brille betrachten würde, würde ich es noch viel schärfer kritisieren. Die Tatsache, dass ich jetzt noch sehr milde bin, liegt tatsächlich an dieser Emotionalität.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das wäre halt dann so das Gefühl oder der Blick, den ich darauf habe. Also weil mir ist in den letzten Wochen ist ja sehr viel von US-Medien interviewt worden, also zu dem Teil des Franchises, nenne ich es mal. Und wie unkritisch das dann halt eben auch so ist und wie das dann so abgefeiert wird, so hey, wir haben jetzt hier irgendwie Jürgen Klopp in den USA und der wird dann sogar befragt zu der Kritik und relativiert die dann aber, dass die nur in Deutschland stattfindet und das ist ja eigentlich in Wirklichkeit alles nicht so wild. Das fand ich schon auch einfach extrem heftig und ich kann diese Preisvergabe nicht nachvollziehen, also so null.
Ja. Oh Mann.
Ich gehe dann aber trotzdem mal weiter.
Ja, bitte. Erlöse mich.
Und zwar spaziere ich rüber zur Women's Super League und Championship, also erste und zweite Liga der Frauen in England. Da gibt es nämlich gestaffelte Mindestgehälter seit dieser Saison, was sehr, sehr spannend ist. Und die sind zum einen also von den Ligen her gestaffelt und dann aber auch nochmal nach Alter. Also Erstligaspielerinnen, die über 23 sind, bekommen sozusagen das höchste garantierte Mindestgehalt. Das sind 40.000 Pfund Jahresgehalt. Also es sind umgerechnet so ungefähr 46.000 Euro. Es gibt keine Begrenzung nach oben. Und was jetzt an diesem Mindestgehalt ganz interessant ist, das ist, dass es höher liegt als in den USA, in der NWSL. Da sind es umgerechnet 41.000 Euro, also immerhin 5.000 Euro Unterschied. Und in der NWSL gibt es ja ein Salary Cap, also eine Obergrenze. Wenn man dann guckt auf das, ich sag mal, untere Ende davon bei den Nachwuchsspielerinnen in der zweiten Liga, also unter 23, zweite englische Liga, da gab es jetzt keine Zahlen in dem Artikel, aber laut dem Bericht vom Guardian soll es eben über dem nationalen Mindestlohn liegen und eben das erste Mal dafür sorgen, dass in den beiden höchsten Spielklassen voll professionell gespielt werden kann. Also vor allem in der zweiten Liga war es bis zu letzt so, dass die Spielerinnen dann Nebenjobs hatten und auch teilweise nicht nur einen Nebenjob, sondern zwei. Das ist damit jetzt nicht mehr zwingend notwendig. Und was dann aber auch noch mit dazu kommt, und das finde ich auch sehr spannend, ist, dass es ein neues Kontrollsystem gibt für Finanzen. Bisher war das so, dass der Mutterverein, also wenn wir jetzt mal Chelsea als Beispiel nehmen, mit der krass problematischen da auch InvestorInnen-Geschichte, wie viel Geld da reingeballert wurde und von wem über die Jahre, dann war es bisher so, dass da man Geld rüberschieben konnte in die Frauenabteilung, die ja auch ausgegliedert ist und das so hochziehen konnte, wie man wollte im Grunde genommen. Was manche Vereine mehr, manche weniger gemacht haben, viele Frauenabteilungen da sind eigentlich schon eher noch so ein bisschen unterfinanziert. Jetzt ist es aber eben so, dass mit den London City Lionesses haben wir auch am Rande hier schon mehrfach gehabt, Michelle Kang, Multi-Club Ownership, ist einer der Vereine, der ihr neuerdings gehört, ist halt so ein Investor in einen Verein in die erste Liga geschafft hat. Und es gibt jetzt eine neue Regelung, dass ab dieser Saison die Frauenteams nur noch 80% ihrer eigenen Einnahmen ausgeben dürfen, plus einen zusätzlichen, aber jetzt begrenzten Betrag, der von den EigentümerInnen/InvestorInnen kommt. Das heißt, da ist jetzt die, wo diese Grenze liegt, da ist keine Summe bekannt, die in dem Artikel angegeben wurde, aber vorher lag diese Obergrenze eben bei 40% der Einnahmen des Muttervereins. Mhm. Das heißt, Chelsea, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, hätte einfach sagen können, von unseren so und so vielen Millionen nehmen wir 40% und schieben die darüber und kaufen uns halt einfach mal eben hier das Beste zusammen, was es gibt und alle Probleme gelöst. So Fußnote natürlich nicht. Das geht jetzt nicht mehr. Und das soll einen Ausgleich schaffen zwischen den Vereinen und den Strukturen, die es da gibt und den Voraussetzungen, die es da gibt, ohne so ein Investment, was ja trotzdem notwendig ist, komplett zu verbieten.
Dann gab es einen Angriff auf eine Fotografin und ihren Freund in Dublin, und zwar beim Auswärtsfreundschaftsspiel von Schalke. Die wollte Ultras beim Fanmarsch fotografieren, Videoaufnahmen zeigen, wie sie angegriffen wurde. Die beiden haben Anzeige erstattet. Der Verein verurteilt die Vorkommnisse am Sonntag in einer Stellungnahme. Zitat, werden wie angekündigt die Vorkommnisse umfangreich aufarbeiten und entsprechende Konsequenzen ziehen. Diese Aufarbeitung hat bereits seit gestern trotz noch unvollständiger Informationslage begonnen.
Ja, das ist auch so eine krasse Geschichte. Das habe ich gestern auch eher so ein bisschen zufällig mitbekommen, bis es dann von verschiedenen lokalen Medien dann auch aufgegriffen wurde. Ich habe es absichtlich nicht in meine Fußballwoche mit reingenommen, falls ihr euch das jetzt fragt, weil das ist nicht Teil meiner Fußballwoche. Das ist einfach nur Scheiße, aber sehr, sehr wichtig und deswegen Teil der Blitz-News geworden. Dann haben wir einige Rücktritte aus Nationalteams, drei, um genau zu sein. Und zwar fange ich mal mit Frankreich an. Sandy Toletti, 30 Jahre, und Amel Majri, 32 Jahre, sind aus der L'Équipe zurückgetreten. Sandy Toletti hat es heute bekannt gegeben. Bei Amel Majri ist es aber auch erst ein paar Tage her. Toletti hat 2013 angefangen, 72 Länderspiele gemacht und 4 Tore erzielt, war bei 3 drei Europameisterinnenschaften und einer Weltmeisterinnenschaft mit dabei und ja, hat die Olympischen Spiele in Rio und auch in Paris gespielt. Amel Majri hat 82 Länderspiele gemacht und 13 Tore erzielt und sie hat es damit begründet, Majri, dass sie vorgesehen war in der Rolle als Ersatzspielerin, die nicht mehr so viel Spielzeit bekommt, aber wegen ihrer Erfahrung weiterhin nominiert werden soll. Und da hat sie dann eben gesagt, so nee, in der Rolle sehe ich mich eher nicht und dann trete ich jetzt eben komplett zurück. Und hat es dann so dem Trainer Laurent Bonnardet bekannt gegeben und dann auch öffentlich gemacht. Ja, also zwei sehr erfahrene Spielerinnen, die den Französinnen da fehlen. Und dann gab es aber natürlich, das werdet ihr sicherlich mitbekommen haben, auch in Deutschland einen prominenten Rücktritt aus dem Nationalteam, nämlich den von Sarah Däbritz mit 30 Jahren ebenfalls. Hört sie jetzt auf, hat 12 Jahre lang gespielt, also ungefähr, ja, auch also 2013 angefangen, wie die beiden anderen, 111 Länderspiele gemacht, 18 Tore, den EM-Titel 2013 geholt und Gold in Rio bei den Olympischen Spielen 2016, drei Weltmeisterinnenschaften gespielt und vier Europameisterinnenschaften. Mara hat dazu auch einen wunderbaren Text für Sport 1 verfasst, den wir euch hier verlinken dazu. Du hast auch noch mal so ein bisschen geguckt, ne, so über ihre Karriere gesehen, was du so gefunden hast.
Ja, ich fand es vor allen Dingen süß, wenn man halt von den also SpielerInnen so frühe Videos findet. Und sie hat als 15-Jährige eben über ihre Vorbilder Michael Ballack und Lionel Messi gesprochen. Und ich glaube, dass ihre Generation, sie ist ja jetzt die letzte der Goldmedaillengewinnerinnen von Rio, die also aus der Nationalelf zurücktritt, schon dazu beigetragen hat, dass Mädchen und Jungs heute eben nicht nur Ballack können die Kids heute sowieso wahrscheinlich erstmal nichts mit anfangen, dann ab einem gewissen Alter wieder, aber die ganz Kleinen nicht, aber halt nicht die aktuellen Spieler nur sagen, sondern auch Spielerinnen. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Entwicklung. Und sie sagt das ja auch selber, dass sie diese krasse Entwicklung noch mitgemacht hat. Lustigerweise, ihr erstes Spiel für die Nationalelf war das bestbesuchte Freundschaftsspiel in Europa zu diesem Zeitpunkt mit irgendwie 46.000 Quetsch-Personen. Das heißt, sie hat angefangen schon vor einer ganz großen Kulisse. Insgesamt hat sie aber natürlich viele, viele Spiele noch mitgemacht mit deutlich weniger Fanzulauf und jetzt dann aber am Schluss auch diese Entwicklung hin zu den großen Fanaufläufen im Stadion noch mitgemacht. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Ja. Kommen wir jetzt zu den Leseempfehlungen.
Mhm. Wir haben eine ganze Menge diese Woche. Ich fange mal an mit Alina Schwärmer in der Taz zu den Protesten in Marokko. Die wurden häufig beschrieben als Proteste gegen die Fußball-WM. Dabei geht es eigentlich um sehr viel mehr. Sie hat sich da mit verschiedenen Menschen ausgetauscht und ja einfach mal versucht, so einen Überblick über die Gesamtlage zu geben. Sehr informativ, auf jeden Fall, um da mal so ein Bild davon zu bekommen, von der ganzen Angelegenheit.
Außerdem verlinken wir euch einen Text über Ashley Plumtree, die über ihren Wechsel in die saudi-arabische Liga vor einigen Jahren spricht und wie sie ihr Leben dort empfindet. Auf jeden Fall auch sehr lesenswert.
Dann ein Podcast-Gespräch mit LG Raider, das mir sehr die Woche versüßt hat. Das ist der Mann hinter den Art But Make It Sports Accounts, wenn ihr die vielleicht kennt, wo so Kunstwerke neben Sportfotos gesetzt werden. Und das Gespräch ist wirklich sehr toll. Also es geht um Credit für KünstlerInnen und FotografInnen und auch Geschlechterverhältnisse dabei und halt auch, wie er darüber nachdenkt, während er kuratiert, welche Kunstwerke und welche Fotos er auswählt, dass er darauf achtet, also nicht nur den Sport der Frauen abzubilden, sondern auch FotografInnen abzubilden und KünstlerInnen abzubilden und da ein gutes Verhältnis zu finden.
Sehr, sehr cool. Dann gibt es beim Tagesspiegel, Grüße gehen raus an der Stelle an Inga Hofmann, die schon jetzt da als Sportchefin einen absoluten Fußabdruck hinterlässt. Sie hat ein Interview geführt mit Bibiana Steinhaus-Webb und Fabian Michel, die erklären, wo im Schiedsrichterinnenwesen in Deutschland Defizite bestehen und was sich ändern muss, damit vielleicht auch mehr Frauen an die Pfeife greifen.
Ja, und dann noch eine schöne Idee, finde ich, aus dem amerikanischen Raum, und zwar die beiden Sport-Newsletter Out of Your League. Der wird ja betrieben von der fantastischen Frankie Della Cretas. Und Rough Notes, die haben sich zusammengetan für eine Kontaktanzeigenaktion für queere Fans des Frauensports. Das heißt, man kann da ganz altmodisch, aber eben digital, so wie so eine kurze, auch tatsächlich nach Zeichen sehr eng begrenzte Kontaktanzeige schalten, wonach man sucht. Also geht es überhaupt darum, ein Date zu haben? Sucht man einfach nur Leute, mit denen man Spiele angucken kann, Freundschaft, Leute, mit denen man rumnörden kann über irgendwelche Stats oder so, um eben ja die Communities von den beiden Newslettern und verschiedenen Sportarten so ein bisschen zusammenzuführen, weil man sich gerade aktuell ja auch sehr, sehr schnell einsam fühlen kann. Besonders wahrscheinlich in den USA, kann man sich kaum reinversetzen von hier aus. Und ja, deswegen einfach eine richtig wunderschöne Aktion, finde ich.
Genau. Und damit kommen wir zu nicht so coolen Aktionen, nämlich unserer Lieblingsrubrik.
Und hier für euch der Kackspech der Woche.
Wir verleihen den Kackspecht in diese Woche etwas Meta an das Thema Übertragungen von Fußball der Frauen. Man muss vielleicht einmal einhaken und sagen, aus Sicht von vielen Sportfans, die sich nicht mit Fußball, sondern mit anderen Sportarten und da womöglich auch mit dem Frauensport beschäftigen, sind die Zustände im Fußball und dann vergleichsweise tatsächlich auch im Fußball der Frauen immer noch paradiesisch. Und das ist uns durchaus bewusst, auch wenn wir hier Kritik üben. Gleichzeitig ist es aber eben so, dass der Fußball der große Sport ist und bei den Männern eine dermaßene Beachtung findet. Und man muss das schon auch als Referenz mitnehmen dürfen. Und dann ist es so, dass wenn man auf die Zahlen schaut, wie sich diese sogenannten Spitzenspiele oder eben beispielsweise auch Turniere in den letzten Jahren entwickelt haben, die Berichterstattung da einfach nicht hinterherkommt. Und da reden wir noch gar nicht von solchen Sachen wie dem, was Annika vorhin angesprochen hat, dass dann eben bei Disney Plus es nicht ein Studio gibt und keine Halbzeitanalysen oder, sondern dann reden wir davon, dass Spiele einfach überhaupt nicht gezeigt werden. Und diese Nichtzugänglichkeit, wo ja heutzutage neben dem analogen Fernsehen das ganze Internet zur Verfügung steht, ist wirklich nicht nachvollziehbar. Und also zum einen gilt das aktuell für den UEFA Women's Europa Cup, der also überhaupt nicht übertragen wird, es sei denn, die Vereine kümmern sich eben selber darum und machen das dann in ihrem Vereinsfernsehen, was wiederum auch häufig hinter einer Bezahlschranke an der Stelle, finde ich, das Wort tatsächlich auch richtig liegt. Also sprich, zusätzlich zu den ganzen Streaming-Anbietern, die Fußballfans dann mittlerweile zusammen abonnieren müssen, um Spiele sehen zu können, sollen sie dann also auch noch die verschiedenen Vereins-TVs irgendwie abonnieren, um sich Spiele angucken zu können. Irgendwo ist halt auch mal der Punkt erreicht, wo man sagen muss, hackt's euch eigentlich? Und dann gibt es eben die Geschichte mit der Champions League der Frauen, wo also angekündigt wurde, dass es diesen Vertrag der European Broadcasting Union gibt, der es ermöglicht, den Sendern in verschiedenen Partnerländern Spiele zu zeigen. Damals gab es eine Anfrage an das ZDF, das hierzulande der Sender ist, durch die dpa, und diese Meldung ist dann auch also überall reproduziert worden. Da hieß es eben, dass das ZDF berichten würde und der Sender wurde als der Partner oder die Partnerin in dieser Geschichte genannt. Die EBU schreibt auf ihrer Homepage, dass es Länder gibt, die pro Runde ein Spiel übertragen und Länder, die dann im Halbfinale, also einsteigen, ein Halbfinale und das Finale zeigen dürfen. Nach der dpa-Anfrage las es sich in der Berichterstattung, das war Anfang August, so, als ob das ZDF also von Anfang an, sprich ein Spiel pro Runde, übertragen würde. Dementsprechend gab es jetzt ziemlich laute Proteste, als das Ganze losgegangen ist und das ZDF nicht übertragen hat. Wir haben auch auf Blue Sky zu dem Thema uns geäußert. Es gab dann einige Anfragen an das ZDF. Und da eben die Antwort, man hätte für die aktuellen Runden die Rechte noch gar nicht. Wenn dem so ist, muss man sich einerseits, finde ich, tatsächlich fragen, also warum hat man die Möglichkeit dann nicht genutzt, mit dem Vertrag sich in diese Runde schon mit reinzusetzen? Und zum anderen, wenn es Anfang August eine sehr große Berichterstattung dazu gibt, dass das ZDF diese Spiele jetzt also zeigt und dem ist gar nicht so, hätte man das ja vielleicht zu dem Zeitpunkt schon mal irgendwie korrigieren können, ist aber irgendwie auch nicht passiert. Und es wirkt halt alles so sehr nach, ist uns am Ende des Tages auch ehrlich gesagt egal, wo ihr eure Scheißspiele guckt. Ja, das ist sehr bedauerlich. Man würde sich wünschen, dass diese Spiele besser aufbereitet und besser zugänglich und überhaupt gezeigt werden. Passiert aber halt nicht. Ist nicht nachvollziehbar. Und ich finde, man kann auch nicht oft genug darauf hinweisen, diese ganzen Streaming-Angebote, die mittlerweile notwendig sind, um Spiele zu schauen, wer soll das noch bezahlen? Also es wird immer auch so getan, als wäre das für die Leute überhaupt kein Problem. Der Sport sollte eigentlich für alle da sein und niedrigschwellig irgendwie zugänglich. Wenn ich das nicht nur hinter eine Bezahlschranke setze, sondern hinter 20 verschiedene und den Leuten sage, ja gut, also dann sollen sie halt Kuchen essen. Ich finde es wirklich nervig.
Ja, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Das hast du tutti kompletti zusammengefasst. Ich verstehe halt auch einfach nicht, warum man es dann nicht dementiert, wenn es nicht richtig ist.
Nee, genau. Natürlich ist die Geschichte mit dem Kuchen eine sehr viel größere als die jetzt mit der Fernsehübertragung, das ist mir schon klar, aber es ist halt so eine Haltung, die dahinter steht, die einfach davon ausgeht, dass das alles kein Problem ist und ich finde das wirklich kritisch, also man sollte die Niedrigschwelligkeit im Sport schon beibehalten. Und wenn es eine niedrigschwellige Zugänglichkeit ist, dann sage ich auch nichts dazu, wenn es keinen Vorbericht und keine Analyse und nichts gibt, sondern wenn man halt einfach das Spiel gucken kann und bums. Aber dass es halt entweder die Bezahlversion einfach nur mit einer platten Übertragung und der Rest ist irgendwie auch schon wieder egal gibt oder auf der anderen Seite halt überhaupt keine Zugänglichkeit, das ist einfach tatsächlich auch ein Problem.
Ja, dann sind wir damit für heute dann auch mal am Ende unserer Sendung angelangt.
Mittlerweile ist stockeduster drauf.
Sehr, sehr dicht und ist zumindest vor dem Schnitt sehr lang und in Contest dafür eine der längsten Sendungen zu sein, die wir so ohne Olympia-Vorschau je gemacht
haben. Vor jeder Sendung denken Annika und ich so, ach, diesmal knappes Stündchen, oder? Und am Ende dann wieder so, oh mein Gott, was haben wir getan? Ja. Ihr habt auch wieder einiges getan. Und dafür wollen wir uns jetzt am Ende noch bedanken. Und zwar für eure finanzielle Unterstützung im September und Oktober. Und wir werden jetzt einfach mal Vornamen natürlich nur teilen und uns bedanken bei Pina,
Lars,
Carsten und Ilona,
Charlotte,
Astrid,
Corinna,
Jörg,
Thomas,
Franzi,
Tobias,
Ruth,
Marion,
Andrea,
Sonja,
Jochen,
Susanne,
Christine,
Feder,
K,
Jule,
Eike,
Oliver,
Julia,
Doreen und Dirk,
Celia,
Berit,
Lukas,
Jolle,
Roshan,
Hanna,
Joachim,
Katrin
und Rebecca. Wir danken euch von Herzen und wir weisen aber gleichzeitig tatsächlich an dieser Stelle direkt wieder darauf hin. Wir können hier nur weitermachen, so wie wir das bisher tun, wenn wir auch anfangen, Geld mit dem Projekt zu verdienen. Wir freuen uns, wenn ihr Geld an uns schickt, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt, wenn ihr Daueraufträge einrichtet, wenn ihr einmalige Spenden schickt. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns helft, Gedanken zu machen zu dem Thema, was sind PartnerInnen, die uns unterstützen könnten? Wer könnte in diesem Podcast künftig zum Beispiel den Kackspecht präsentieren oder unseren Newsletter? Wir sind dafür, wenn das Unternehmen sind, die zu unseren Werten passen. Das ist natürlich die Voraussetzung, offen und sind da aktuell auch auf der Suche. Deswegen freuen wir uns da auch über Hinweise. Wir danken aber vor allen Dingen von ganzem Herzen denjenigen, die uns jetzt schon unterstützen, weil wir das sehr, sehr großartig finden, die Wertschätzung, die ihr für unsere Arbeit dann ganz offensichtlich habt, auf diese Art und Weise zu spüren. Also, danke und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Ja, macht's alle gut.